Herzlich willkommen zu unserem heutigen ersten Abend. In der Vorstellungsrunde ist mir ein Punkt noch eingefallen, den wir vielleicht zur Struktur oder zu meinem Strukturvorschlag am Anfang anfügen können. Also ich würde es gerne in der Weise erweitern, dass es nicht nur ein Input von meiner Seite kommt, sondern vielleicht auch irgendwie eine kurze Zeitspanne, wo wir uns vielleicht auch austauschen können über die eigenen Erfahrungen mit dem jeweiligen Thema, wenn da Bedürfnis da ist. Können wir schauen, ob das passt oder nicht passt. Aber das würde ich gerne so vielleicht offen lassen, oder dass wir jedes Mal so einen offenen Raum haben, wo man auch, wo ihr sozusagen als selbst, als Gruppe etwas hineingeben könnt. Mir ist bei der Vorstellungsrunde noch ein zweiter Aspekt bewusst geworden. Ich hatte ursprünglich eher so die Idee für diese 14 Termine aus der Perspektive zu arbeiten, wie kann ich mich selbst auf den Tod vorbereiten? Und jetzt in der Vorstellungsrunde ist mir bewusst geworden, es gibt natürlich auch eine andere Perspektive auf das Thema. Das heißt, wie kann ich andere Menschen beim Sterben begleiten? Und insofern würde ich auch hier beide Themen zusammennehmen. Und ich denke, das passt auch gut zu dem Gesamtrahmen. Bevor ich aber was zu dem Gesamtrahmen und der Thematik sage, möchte ich noch grundsätzlich was sagen. Einige kommen ja so aus dem buddhistischen Kontext. Andere haben vielleicht mit Buddhismus gar nichts zu tun. Insofern werde ich wahrscheinlich viele buddhistische Begriffe oder immer wieder auch auf die buddhistische Tradition Bezug nehmen. Und ich bitte für diejenigen, für die das ganz fremd ist und die sich damit noch nie beschäftigt haben, dass sie einfach geduldig mit mir sind und mich durchaus stoppen können, wenn es zu differenziert wird und zu sehr in die Tiefe geht. Das ist der eine Punkt. Und um gleich mit einem typisch buddhistischen Thema zu beginnen, im Prinzip fängt jeder buddhistische Vortrag mit der Zuflucht zu den drei Juwelen an. Und im Buddhismus ist das die Grundlage der eigenen Praxis. Die drei Juwelen sind einmal die Zuflucht zum Buddha. Also die Formulierung lautet, ich nehme Zuflucht zum Buddha. Buddha bedeutet unser innerstes Potenzial des Erwachens. Das heißt, ich nehme Zuflucht zu meinem innersten eigenen Potenzial, zu meiner grundlegenden Gesundheit, die da ist, die ich nicht extra herstellen muss, sondern die immer schon da war und immer da sein wird. Der zweite Aspekt der Zuflucht ist, ich nehme Zuflucht zum Dharma. Dharma ist jetzt ein sehr, sehr vielfältiger Begriff. Einerseits wird die Lehre des Buddha Dharma genannt, wobei er selbst nie den Anspruch hatte, eine eigenständige Lehre zu begründen, sondern er hatte immer als Idee, dass das, was er weitergibt, eine Beschreibung der Wirklichkeit ist. Das heißt, die Dinge, die er herausgefunden hat auf seinem eigenen spirituellen Weg, und hat natürlich immer auch die Zuhörer eingeladen, das für sich selbst zu untersuchen. Das heißt, er hat seine Landkarte ausgelegt, wie nach seiner Erfahrung bestimmte Zusammenhänge funktionieren. Aber er hat auch immer die Teilnehmer dazu eingeladen, das für sich selbst nachzuprüfen, ob das denn auch für die einzelnen Personen so stimmt. Die dritte Ebene des Begriffs Dharma oder auf Pali Dhamma bedeutet das gesamte Sein. Griechisch wäre das der Begriff des Kosmos. In dem Sinne wäre dann die Zuflucht zum Gesamten oder zu den Dingen, wie sie wirklich sind. Das ist das zweite Juwel oder die zweite Zuflucht. Die dritte Zuflucht, und das finde ich sehr berührend hier bei unserer Gruppe, ist der Sangha. Und Sangha meint die Gemeinschaft der Übenden. Ich denke, ihr werdet das auch hier in unserer ersten Sitzperiode wahrgenommen haben, dass es anders ist, wenn man in der Gruppe miteinander übt, dass es viel stärker ist, viel kräftiger ist und man sich gegenseitig in der Gruppe auch unterstützen kann, als wenn man jeden Tag zu Hause sitzt. Und ist eines der drei Juwelen, die die Basis sind für die buddhistische Praxis. Dann möchte ich noch auf ein Strukturelement hinweisen. Wir hatten im Früher, bei der letzten Gruppe, hatten wir es uns angewöhnt, dass wir immer nach der Sitzperiode, wenn ich einmal die Glocke angeschlagen habe, dass wir uns dann alle zueinander verneigen. Und soweit ich mich erinnere, hatten wir auch, wenn ich nach dem achtsamen Gehen die Glocke anschlage, dass wir dann stehen bleiben und uns dann auch zueinander verneigen. Die Idee des Verneigens besteht darin, dass diese beiden Hände die Dualität manifestieren. Rechts, links, männlich, weiblich, groß, klein, wie immer ihr es definiert. Die Idee der buddhistischen Praxis ist, die Dualität aufzulösen, und das machen wir symbolisch, indem wir beide Aspekte miteinander verbinden, und damit haben wir die Einheit. Das ist die Idee beim Auf. Japanisch heißt das Gassho. Es gibt noch im Indischen, sagt man Namaste, wenn man sich begrüßt und sich voreinander verbeugt. Namaste bedeutet, ich begrüße das Göttliche in dir. Das ist ein Bezug zu unserer eigenen Buddha-Natur. Und man könnte fast jetzt hier in Österreich sagen, Ursprungsidee des Grüß Gott ist die Erinnerung an das Göttliche in uns. Wir können das sozusagen auch in unserer eigenen Kultur wiederfinden, diesen Bezug. Also Symbole im Buddhismus sind immer Erinnerungshilfen an die Essenz, an das Wesentliche, worum es eigentlich in der Praxis geht. Worum geht es jetzt hier in diesem Kurs? Es ist ganz gut, so den großen Kontext zu verstehen und zu kennen. Unser Schwerpunktthema ist dieses Buch von der Christine Longacker. Der deutsche Titel ist Dem Tod begegnen und Hoffnung finden. Das ist ziemlich gestelzt, klingt eigentlich nicht gut. Der englische Titel klingt viel besser. Facing Death and Finding Hope. Das ist ein richtiger Titel. Das ist Murks, der deutsche Titel. Deswegen werde ich auch immer wieder auf die Originalbegrifflichkeit Bezug nehmen, weil es klingt einfach besser. Christine Longacker ist eine Amerikanerin. Deswegen war das ihre Sprache, mit der sie spricht und mit der sie auch geschrieben hat. Die deutsche Übersetzung ist eine sehr gute Übersetzung. Ist von der Karin Behrendt und Tom Geist. Tom Geist ist schon verstorben vor 10 Jahren, Pi mal Daumen. Karin Behrendt lebt, glaube ich, noch, oder gehe ich mal von aus, sie lebt noch. Die beiden Übersetzer sind deswegen interessant, weil das auch Schüler des Lehrers von Christine Longacker sind. Und zwar sind das die beiden Hauptübersetzer von Sogyal Rinpoche, und das ist dieses Buch hier. Das ist der Lehrer von der Christine Longacker. Sogyal Rinpoche hat dieses berühmte Buch geschrieben, das tibetische Buch vom Leben und vom Sterben. Auf Englisch ist es The Tibetan Book of Living and Dying. Die deutsche Übersetzung ist sehr gut. Die ist von Tom Geist. Das ist der gleiche Übersetzer, der hier mitgearbeitet hat. Tom Geist war der Hauptübersetzer von Sogyal Rinpoche auf Deutsch. Also das war ein irres Erlebnis, ihn in Arbeit zu sehen. Das ging hin und her, die waren eins miteinander, und das hat ganz toll funktioniert. Die Karin Behrendt ist nach dem Tod von Tom Geist dann die Hauptübersetzerin, die deutsche Hauptübersetzerin von Sogyal Rinpoche geworden und von der Christine Longacker. Immer wenn die Christine Longacker eine Seminarreise in Deutschland gemacht hat, hat die Karin sie begleitet und hat übersetzt. Sogyal Rinpoche ist ein tibetischer Lehrer. Im tibetischen Buddhismus gibt es eine sehr differenzierte Sterbekultur. Ihr kennt wahrscheinlich diese ganzen Bardo-Zustände oder habt schon was davon gehört, und wo man dann, was da alles dann, welche Erfahrungsräume man nach dem Tod macht und diese ganzen Geschichten. Das wird nicht unser Hauptthema sein, aber es gibt immer wieder Bezugspunkte dazu. Christine Longacker ist eine der ersten Schülerinnen von Sogyal Rinpoche gewesen oder ist noch. Sie hat 2 Kapitel in diesem Buch geschrieben. Dieses Buch, das tibetische Buch vom Leben und vom Sterben, ist ursprünglich zusammengestellt worden von Patrick Gaffney. Das ist ein englischer Langzeitstudent von Sogyal Rinpoche. Die Basis waren Vorträge von Sogyal Rinpoche. Patrick Gaffney hat die englische Variante geschrieben. Davon sind 2 Kapitel von der Christie Longacker beigesteuert worden. Das ist Sogyal Rinpoche. Sein spannender Ansatz war der, dass er sehr, sehr erfolgreich im Westen war, weil er eine sehr witzige Art und Weise hatte, diese Originallehren des tibetischen Buddhismus rüberzubringen. Er hatte sehr, sehr viel Humor oder hat immer noch sehr viel Humor. Er lebt ja noch. Er war ein exzellenter Comedian, würde ich sagen. Ein exzellenter Kommunikator auf der Bühne. Und es war echt witzig, ihm zuzuhören. Deswegen hat er riesige Retreats veranstaltet mit 500, 600, 700 Leuten. Die Basis, aus der er geschöpft hat und was Studienobjekt seiner Retreats war, ist der hier, Patrul Rinpoche. Patrul Rinpoche war ein wesentlicher Lehrer des 19. Jahrhunderts innerhalb des tibetischen Buddhismus und spezieller innerhalb der Nyingma-Schule. Es gibt ja 4 buddhistische Schulen im tibetischen Buddhismus. Die älteste dieser 4 Schulen ist die Nyingma-Schule. Patrul Rinpoche hat zu dieser Linie gehört. Das ist das Standardwerk, was, wenn man sich in der Nyingma-Schule mit der Tradition der Nyingma-Schule beschäftigen möchte, studiert man dieses Buch. Es The Words of My Perfect Teacher oder auf Tibetisch Kunsa Lame Shalom. In Tibet und in traditionellen tibetischen Ausbildungsinstituten, Nepal oder in Indien, wird dieses Buch auswendig gelernt. Es gibt eine deutsche Übersetzung, die heißt Die Worte meines perfekten Lehrers. Das ist die Basis. Das Spezielle bei Christine Longacre war oder ist, dass sie über die Hospizarbeit zu Soka Rinpoche gekommen ist. Ihr Mann hatte, soweit ich mich erinnere, Leukämie. Sie hat in Amerika bei einem Hospiz mitgearbeitet, also hat ihren Mann betreut und hat dann auch eine Hospizausbildung dort gemacht, in Santa Cruz. Dort kommt sie ursprünglich her. Und über die Beschäftigung mit dem Thema ist sie dann zu Soka Rinpoche gekommen, weil er der tibetische Lehrer war, der dieses Thema Sterbebegleitung bzw. das tibetische Buch des Sterbens in seinen Vorträgen sehr, sehr ausführlich dargestellt hat. Und sie war eine der ersten Schülerinnen von ihm in Amerika. Hat dann viele Retreats für ihn auch organisiert und hat dann ab einem bestimmten Zeitpunkt auch auf den großen Retreats von Soka Rinpoche selbst unterrichtet. Ihr Schwerpunkt war nochmal weitergehend als jetzt Soka Rinpoche. Soka Rinpoche hat immer im buddhistischen Kontext unterrichtet. Christine Longacre hat diese Lehren in die westliche Sprache übersetzt. Und das ist das Spezielle an diesem Buch. Sie hat ein eigenes Ausbildungskurriculum geschaffen. Das nannte sie Spiritual Care, also spirituelle Begleitung. Und hat Ausbildungsseminare veranstaltet, also meistens 3-Tages-Seminare für alle Menschen. Aber ein Großteil der Teilnehmer waren Leute aus der Hospizszene bzw. Krankenschwestern. Das war so vor 20 Jahren ungefähr. In diesem Kontext sind auch die Vorträge von der Christine transkribiert worden und in diesem Buch publiziert worden. Mein Konnex zu diesem Buch ist der, dass ich in dem Zeitraum, ich weiß es nicht mehr, 97, 98, 99, Pi mal Daumen in dieser Zeit, ich zu dem Zeitpunkt in der österreichischen buddhistischen Religionsgesellschaft gearbeitet habe in Wien. Und wir haben die Christine Longacre dort eingeladen zu einem 3-Tages-Seminar. In 2 darauf folgenden Jahren und haben dort, das war so in dieser Größenordnung 98 vielleicht, dann eine buddhistische Sterbebegleitungsgruppe gegründet. Die nannten wir Regenbogengruppe. Beim 2. Besuch von der Christie hat sie mich eingeladen zu einem Schreibretreat. Das heißt, wir sind dann ein halbes Jahr nach Düsseldorf gefahren, haben uns dort eine Wohnung gemietet und haben dieses Buch zusammengestellt. Meine Aufgabe war so, die Texte, die Transkripte, ihre Kapitelentwürfe durchzulesen und zu schauen, wo kann man stilistisch etwas ändern, wo ist der Flow, passt der Flow der Kapitel. Das war alles auf Englisch. Dafür haben wir ein halbes Jahr gebraucht, ungefähr. Das ist so ein bisschen die Geschichte von den Zusammenhängen. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich wollte ursprünglich nochmal nachschauen, ob es einen buddhistischen Begriff für den Begriff Loslassen gibt. Auf die Schnelle würde mir nichts einfallen. Das ist ein Begriff, der ist in der buddhistischen Szene sehr gängig. In unserem Kontext bezieht er sich auf das, was uns im Alltag am meisten Ärger bringt. Das ist unsere egozentrische Sichtweise. Unser Gefühl, dass wir getrennt sind vom Rest der Welt. Darauf bezieht sich dieser Begriff des Loslassens. Es geht um die Essenz des Buddhismus, also sich anzuschauen, wie kreieren wir uns Leid in unserem Alltag. Da gibt es verschiedene Aspekte, aber ich glaube, alle Aspekte leiten zu dieser Idee, dass wir in unserer kleinen Welt von unseren persönlichen Vorlieben und Abneigungen gefangen sind und nicht wahrnehmen, dass wir mit allen anderen Wesen verbunden sind. Die Praxis besteht, diese Prozesse, wie kommt es zu unserer egozentrischen Sichtweise zu untersuchen? Und wie können wir aus dieser egozentrischen Sichtweise wieder in die Totale gehen? Vor 2 Wochen war ich in Wien und habe einen sehr alten Lehrer von mir wieder getroffen. Das war James Lowe, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, das ist einer der wenigen englischen Lehrer, die von den tibetisch-buddhistischen Lehrern als Lehrer anerkannt ist. Er unterrichtet hauptsächlich Dzogchen, Dzogchen ist ein Ansatz, der in der Nyingma-Schule unterrichtet wird und das fällt in diese Kategorie der non-dualen Lehren, also Non-Duality. Das Gleiche, was es in anderen tibetischen Richtungen gibt, dort heißt es dann Mahamudra. Wir haben diese Idee der Non-Dualität und das meint nichts anderes, dass es um die Einheit geht, dass wir nicht getrennt sind vom Rest der Welt. Wer mein blaues Buch kennt, also die buddhistische Textanthologie, da gibt es einen Text von James Lowe drin. Als ich das Buch zusammengestellt habe, habe ich ihn angefragt und er hat gesagt, klar kann ich den Text benutzen, kein Problem. Und er freut sich, wenn er wieder publiziert wird. Da ich in Villach wohne, habe ich ihn nie mehr wieder getroffen. Als ich in Wien gelebt habe, war ich öfter auf seinen Seminaren, also er kommt regelmäßig nach Österreich, hauptsächlich nach Wien. Aber ich hatte nie die Gelegenheit, ihm ein Belegexemplar meines Buches zu geben, wo sein Text drin ist. Jetzt hat sich das irgendwie gut gefügt und jetzt habe ich ihm 8 Jahre später das Belegexemplar persönlich übergeben. Das war also sehr nett. Er hat sich auch sehr gefreut. Witzigerweise kannte er noch meinen Namen, war ich erstaunt. Das war in Wien, so war ich zu einem Vortrag von ihm. Er hat über die Entstehung des Ichs gesprochen. Diese Idee möchte ich für heute noch aufgreifen. Die Frage, wie entsteht das Ich? Jeder und jede von uns kann das täglich immer wieder beobachten. Wenn wir irgendwo vollkommen entspannt sitzen, einfach nur da sind mit den Phänomenen, die da sind, wir hören den Vögeln zu, wie sie zwitschern, oder wir hören dem Lärm der Autobahn zu und sind einfach nur präsent. Wir haben eine Bergtour gemacht auf dem Berg, sind auf dem Gipfel, sitzen dort und genießen den Augenblick. Dieser Moment ist Einheit. Und das Interessante ist, irgendwas passiert und sofort schrumpfen wir zusammen und sind gefangen von unseren Vorlieben oder Abneigungen. Mein großer Lehrer ist mein Sohn, 15,5 Jahre alt. Der schafft es, mich immer wieder zu schrinken, einzudämpfen auf will ich oder will ich nicht. Und zwar in so Situationen, wenn er irgendwas macht, was ich einfach saublöd finde, also er irgendeinen blöden Kommentar landet, merke ich sofort, ärgert mich. In dem Augenblick ist mein Ich da. In dem Augenblick bin ich wieder reingeschrumpft, in meiner Aversion gefangen, in meinem Ärger gefangen. Oder er macht etwas nicht, was ich will. Das heißt, ich habe eine bestimmte Vorstellung, wie etwas sein sollte, und er macht das einfach nicht. Müll runtertragen. Unser Lieblingsthema. Ich denke, mit 15,5 sollte er einfach ein bisschen sich am Haushalt beteiligen. Er macht es einfach nicht. Jedes Mal das gleiche Thema. Es gibt 2 Modi. Entweder ich kann das vollkommen entspannt sagen, okay, Felix, ich würde gerne, dass du den Müll runterträgst. Und ich bleibe in dieser Entspannung. Ich bleibe in dieser Offenheit. Oder ich sage es ihm, er sagt was Blödes und bin ich wieder eingedämpft, bin ich wieder fest, bin ich getrennt. Dieser Prozess, das meint im Buddhismus unsere egozentrische Sicht. Es läuft immer auf diesen beiden Dimensionen. Entweder habe ich irgendeine Idee, wie etwas sein sollte. Also ich will irgendwas haben. Das ist die Gier. Oder ich habe irgendeine Idee, wie etwas nicht sein sollte. Das ist die Aversion. Oder noch stärker der Hass. Diese beiden Modi produzieren in unserem Alltag permanent dieses Gefühl des Getrenntseins, dieses Gefühl, ich brauche noch was, dieses Gefühl, das will ich nicht, diese innere Verhärtung. Das wäre so meine Einladung für nächste Woche, dass ihr das für euch einfach mal so untersucht, wie dieser Prozess im Alltag immer wieder funktioniert und was könnt ihr tun, um aus dieser Enge wieder weit und offen zu werden. Eines meiner Lieblingsbeispiele kommt von Dzogchen Rinpoche für diesen Prozess. Einige werden das Beispiel schon kennen. Das sind diese automatischen Schiebetüren am Flughafen. Praxis besteht in nichts anderem. Schiebetür zu beim Flughafen ist, wir sind gefangen in unserem Ich. Und dann üben wir und dann geht die Schiebetür auf. Und wir sind im Moment in dieser Offenheit. Das Blöde ist, wenn wir wieder zurückgehen, geht die Schiebetür wieder zu. Dann müssen wir wieder üben, dann geht die Schiebetür wieder auf. Dann geht sie wieder zu, wieder auf. Das ist Alltag. Und die Praxis hat nichts anderes als Ziel, diesen Mechanismus kaputt zu machen, dass die Schiebetür offen bleibt. Das war das Bild von Dzogchen Rinpoche und das finde ich eine sehr schöne Idee, weil es betont diesen dynamischen Prozess im Alltag. Wir fluktuieren permanent zwischen diesen beiden Zuständen hin und her. Die Idee ist, die Stabilität dieser Offenheit, dieser Präsenz im Alltag zu manifestieren. Das ist die Übung. Das ist das generelle Thema, was uns begleiten wird. Und das spezielle Thema ist, dass der große Schritt der Offenheit und des Einsseins im Todesmoment passieren kann. Und Sogyal Rinpoche hat immer gesagt, unsere Praxis im Leben ist die Praxis des Sterbens. Wir üben für einen guten Tod oder für ein gutes Sterben, damit wir im Moment des Sterbens wissen, was wir zu tun haben. Danke.